Deutschlandfunk, Europa heute.
Der letzte Monat der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ist angebrochen. Auf den letzten Metern gilt es noch, den gordischen Knoten im Haushaltsstreit zu zerschlagen. Sonst muss die EU ab Januar mit einem Nothaushalt agieren. Ob dieser Durchbruch jedoch gelingen kann, das ist fraglich. Mitte des Monats wollen Staats- und Regierungschefs noch einmal dazu verhandeln. Ungarn und Polen bleiben beim Veto des EU-Haushalts und der Corona-Hilfen. Sie wollen verhindern, dass EU-Gelder an Rechtsstaatsprinzipien geknüpft werden und verlangen die Neuverhandlung des Rechtsstaatsmechanismus. Bundeskanzlerin Merkel sprach von der Suche nach einem Kompromiss und erntete dafür Kritik. Peter Kapern ist unser Korrespondent in Brüssel. Herr Kapern, besonders das Europaparlament hat ja betont, dass es keinerlei Zugeständnisse an Polen und Ungarn geben soll. Wie stellt sich das Europaparlament die Lösung im Haushaltsstreit vor?
Naja, die Mehrheit des Europaparlaments, jedenfalls die proeuropäischen Fraktionen dort, die können sich nur eine Lösung vorstellen, nämlich diejenige, dass Polen und Ungarn ihr Veto zurückziehen. Sie haben sich eindeutig festgelegt, es wird keine Nachverhandlungen geben über den Rechtsstaatsmechanismus. Der wird unverändert bestehen bleiben. Insofern gibt es auch überhaupt keinen Grund für Polen und Ungarn, das Veto aufrechtzuerhalten, denn mit dem Veto wollen sie ja eine Änderung dieses Rechtsstaatsmechanismus erreichen. Und diese Änderung wird es nach klarer Ansage des Europaparlaments nicht geben. Ganz ähnlich die Situation ja auch im Kreis der Mitgliedstaaten. Am vergangenen Freitag hat es zuletzt eine Sitzung der Mitgliedstaatenbotschafter gegeben, die sich mit der Sache befasst haben. Und danach haben Diplomaten erzählt, dass Polen und Ungarn vollständig isoliert gewesen seien, dass alle anderen eben gesagt haben, dass dieser Rechtsstaatsmechanismus auf alle Fälle so durchgesetzt werden soll. Und da sieht man, dass Viktor Orban, der ja einiges unternommen hat, um das Lager des Nordens und des Südens der Europäischen Union zu spalten, manches erreicht hat, dies aber nicht. Gespalten hat er die Visegrad 4, auch die stehen ja nicht geschlossen in dieser Frage. Und man kann sich ja leicht ausmalen, dass es den Regierungschefs von Mittelmeeranrainerstaaten nicht leicht fällt, gerade an dieser Position, wir wollen diesen Rechtsstaatsmechanismus unbedingt durchsetzen, festzuhalten, weil die brauchen wirklich ganz verzweifelt dieses Geld, um ihre Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Das hat Orban, wie gesagt, auszunutzen versucht, indem er versucht hat, Keile zwischen den Norden und den Süden der EU zu treiben. Das ist ihm nicht gelungen. Nach wie vor stehen da 25-2 im Kreis der Mitgliedstaaten.
Jetzt kam eine interessante Nachricht aus den Niederlanden. Dort hat das Parlament eine Resolution verabschiedet, in der gefordert wird, Polen wegen Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeit vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen. Inwiefern würde das nochmal neue Bewegung in den Streit bringen?
Naja, das Interessante an dieser Resolution ist, dass das niederländische Parlament die niederländische Regierung dazu auffordert, Polen vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen. Mit der Begründung, dass die EU-Kommission dies eben nicht geschafft hat. Dass die EU-Kommission es nicht geschafft hat, Urteile aus Luxemburg, die es gegen die polnischen Justizreformen gibt, auch durchzusetzen. Auch dem Rat der Mitgliedstaaten werden Versäumnisse bei der weiteren Verfolgung des Artikel 7-Verfahrens vorgeworfen. Und deswegen hat das niederländische Parlament eine Resolution verabschiedet, dass die niederländische Regierung nach Möglichkeit gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten Polen vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen soll, weil es seine Pflichten aus den EU-Verträgen nicht erfüllt. Eine solche Klagemöglichkeit sehen die EU-Verträge vor. Und das ist ein klares Signal aus Den Haag, dass die Niederlande jedenfalls in dieser Rechtsstaatsfrage keinesfalls wackeln werden.
Schauen wir noch auf Viktor Orban und die ungarische Fidesz-Partei. Fidesz ist ja von der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament suspendiert, aber offiziell weiterhin Mitglied. Wie positioniert sich jetzt die EVP zu Orbans Haltung im Haushaltsstreit?
Das ist eine schwierige Sache, die dafür Streit sorgt, zumal Fidesz-Abgeordnete diesen Streit immer wieder anfachen. Kürzlich äußerte sich der Fidesz-Abgeordnete Tamás Deutsch der verglich dann Äußerungen, die Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende, getätigt hatte, mit Äußerungen, wie sie von der Gestapo hätten kommen können. Da platzt dann natürlich manchem in der EVP-Fraktion die Hutschnur. Die Fidesz ist suspendiert aus der Mitarbeit in der EVP-Partei, nicht aber suspendiert von der Fraktion. Und das stößt eben auf Kritik. Die einen sagen, unter anderem die deutschen Abgeordneten, diese Frage könne man erst im Frühjahr klären, wenn die Corona-Lage wieder eine Art Parteitag zulässt. Andere Abgeordnete aus kleineren Mitgliedsverbänden fordern den sofortigen Rauswurf von Fidesz. Das ist ein eine schwerende Wunde in dieser Fraktion, eigentlich seit Beginn des Europawahlkampfs vor 2 Jahren.
Ja. Lassen Sie uns noch kurz auf einen anderen Bereich schauen. Und zwar für ziemliches Aufsehen hat die Ankündigung des ungarischen Europaabgeordneten Josef Szájer gesorgt, der sein Mandat niederlegt. Wie kam es dazu?
Ja, das ist eine Bombe, die hat er mit etwas Zeitverzögerung gezündet. Sie wissen, es gibt hier strenge Corona-Regeln in Belgien. Man darf nur einen einzigen Knuffelkontakt, wie das heißt, eine einzige Person, haushaltsfremde Person in seine Wohnung einladen in diesen harten Zeiten. Und am vergangenen Freitag sprengte die Brüsseler Polizei eine große Party im Schwulenviertel von Brüssel. Es stellte sich heraus, dass es eine schwule Sexorgie war. Einer der Teilnehmer ging stiften über die Dachrinne, wurde später gefasst. In seinem Gepäck wurden Drogen gefunden und es stellte sich dann heraus, dass es sich dabei eben um Josef Szájer handelte, den Fidesz-Abgeordneten im Europaparlament, der besonders stramme antischwule Thesen vertreten hat, immer in seiner politischen Arbeit, und der dann am Sonntag seinen Rücktritt verkündet hatte. Und erst gestern stellte sich heraus, dass er es eben war, der bei diesem schwulen Gangbang hier in der Brüsseler Innenstadt am vergangenen Freitag ertappt worden ist. Und Sie können sich vorstellen, was für ein Maß von Häme sich jetzt über diesen Mann ergießt.
Sagt unser Korrespondent Peter Kapern in Brüssel.